Ich habe viele Ferien hier verbracht und der Oma dann geholfen in der Gastwirtschaft, gerade mit Abspülen, mit der Zimmerreinigung und lauter solche Geschichten. Also mein Onkel hat den Stall gemacht, meine Oma hat Pension und Wirtshaus gemacht. Und das war eigentlich so, wie auch heute, wenn man sich das vorstellt, Urlaub mit dem Bauernhof, mit Kälbchen füttern, ein bisschen Heu schieben. Früher wurde noch Grün gefüttert, man ist dann auf dem Futterwagen, wenn gemäht wurde und das Grünfutter reinkam, ist man dann da rumgehüpft so lange und es wurde immer mehr. Und früher wurde das Heu noch lose heimgefahren, dann ist man vom Heuboden runtergesprungen ins Heu. Also da habe ich sehr, sehr schöne und positive Erinnerungen. Tatsächlicherweise habe ich als kleines Kind auch oft gesagt, ich will mal Bauer werden. Also ich fand das auf eine gewisse Art und Weise schon immer romantisch.
Ich war in Höchstel im Gymnasium und hatte eigentlich damals mit der Landwirtschaft nicht viel zu tun. Ich habe sie eigentlich fast gehasst, weil immer wenn du nach den großen Ferien wieder in die neue Klasse kamst, es gab nicht so viele Landwirtssöhne oder Landwirtstöchter in unserer Klasse, dann an ein Ereignis kann ich mich gut erinnern, da musste man einen Aufsatz schreiben in Deutsch über das schönste Ferienerlebnis. Und dann, ja, was schreibst du denn da? Wir waren nie im Urlaub mit den Eltern. Und damals waren die anderen schon vielleicht nicht auf die Fidschi-Inseln oder auf die Seychellen, so wie heute, aber die waren auch schon in Spanien oder in Bozen oder keine Ahnung. Und das konnte ich ja nie was vorweisen. Das hat mich immer ein bisschen genervt oder halt, ja, hat mir halt nicht so gefallen, wenn du dann das schönste Ferienerlebnis schreiben sollst. Du hast Gülle gefahren mit dem alten Deutz oder hast Holz am gerechnet auf der Wiese. Und ich habe, ja, es klingt jetzt ein wenig übertrieben, vielleicht eine Aversion dann gegen die Landwirtschaft sogar gekriegt.
Monika Schweier aus dem oberpfälzischen Steinlohe und Charlie Brehm aus Lonnerstadt in Mittelfranken gehören zu einer Sonderspezies unter den Landwirten. Beide haben ganz andere Studiengänge absolviert und berufliche Laufbahnen zurückgelegt. Monika als Molekularbiologin, Charlie als Architekt, ehe sie in den 30er Jahren ihres Lebens den Weg zur Landwirtschaft gefunden haben.
Ich war früher sehr, sehr, sehr viel unterwegs, auch sehr viel gereist. Ich habe nach dem Abitur dann erst in München gewohnt und bin dann nach Italien gezogen. Dort habe ich studiert. Nach meinem Studium bin ich aufgrund der Europakrise damals zurück nach Deutschland gekommen und habe in Berlin gewohnt und war da aber irgendwie nicht besonders glücklich. Weiß ich nicht, ob es die Arbeitssituation war oder was alles war. Und habe dann meine Oma besucht hier sozusagen im letzten Eck Deutschlands zur tschechischen Grenze und fand es dann sehr, sehr, sehr schade, dass hier keiner mehr ist, der das weitermacht. Und kam dann eigentlich erst mal hierher mit dem Vorhaben, die Pension, meine Oma da ein bisschen zu unterstützen, weil die das auch alterstechnisch eigentlich nicht mehr wirklich leisten konnte und wollte. Und dann ist mein Onkel leider etwas krank geworden und dann bin ich auch so in die Landwirtschaft reingerutscht und habe dann da irgendwie festgestellt, dass mir diese Arbeit mit den Maschinen und auch mit den Tieren und das viele Draußensein einfach wahnsinnig viel Freude bereitet.
Also es klingt ein bisschen blöd, aber wenn ich nicht Architekt geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich kein Biolandwirt geworden. Weil man beim Architekturstudium, wenn man das ernsthaft betreibt, so viel drüber lernt, was tut einem denn gut oder wann fühlt man sich denn wohl? Jetzt nicht bloß, ob was grün oder gelb ist oder ob das in Buche oder in Eiche sein muss. Wann fühlt sich der Mensch denn wohl oder wann ist es denn gesund für einen, ne? Mit was man sich umgibt. Also das ist eigentlich so ein ganzheitliches Studium gewesen, dieses Architekturstudium. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das hat mich sehr geprägt. Und ja, wie ich dann fertig war, habe ich dann erst in Nürnberg gearbeitet, beim größeren Büro und habe mich dann nach 4 oder 5 Jahren selbstständig gemacht als Architekt. Da war ich dann zu Hause und irgendwann hat der Vater gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem Hof? Er wollte seine Rente haben und dann muss er den Hof abgeben. Und in meiner, naja, jugendlich war ich dann nicht mehr, aber in meiner Naivität habe ich damals gesagt, ach, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin, ich mache das nebenbei.
Als ich jetzt hergekommen bin, war es auch so, dass mich viele Leute gefragt haben, ja, und das willst du jetzt den Rest deines Lebens machen? Und da habe ich gesagt, so, das weiß ich noch nicht, das muss ich aber auch jetzt noch nicht entscheiden. Damals war ich noch nicht verheiratet, ich hatte auch noch kein Kind. Es hatte damals auch die Hofübergabe noch gar nicht wirklich stattgefunden. Das heißt, da hatte man auch noch so ein bisschen mehr dieses Hintertürchen offen.
Der Gedanke ans offene Hintertürchen oder die Vorstellung, den Hof nebenbei bewirtschaften zu können, war hilfreich, um sich auf das Wagnis der Hofübernahme einzulassen. Ein Wagnis, das längst nicht jeder eingehen würde. Zu dominant sind die Nachrichten vom europaweiten Höfesterben. Und zudem hat sich die heutige Gesellschaft vom Beruf des Bauern weitgehend entfremdet. Um das Jahr 1900 herum arbeiteten in Deutschland noch 40% aller Erwerbstätigen in der Land- oder Forstwirtschaft. Heute sind es marginale 1,3%, in deren Händen die Lebensmittelerzeugung liegt. Und dadurch ist sie für die große städtische Mehrheit weit weg vom eigenen Lebensbereich und von den beruflichen Interessen gerückt.
Nein, also einen Hof möchte ich nicht übernehmen, weil nichts gegen meinen Garten, den ich gut pflege, aber in größerem Maßstab kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen für mich. Und ein Hof, wie gesagt, also einfach als wirtschaftliches Konglomerat, das wäre einfach gar nicht meins.
Also auf gar keinen Fall. Ich schätze nämlich meine geregelten Arbeitszeiten sehr und fahre auch gerne mal in den Urlaub, um dann immer zu wissen, okay, jemand muss für die Tiere da sein, es wird mich stressen und ich könnte auch nie, glaube ich, richtig abschalten.
Also ich bin schon froh, wenn ich meine Balkonpflanzen gegossen kriege. Also ich glaube, das wird nichts für mich.
Tatsächlich, meine Oma hatte noch einen Bauernhof und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir den nicht mehr haben, weil es einfach sehr viel Arbeit ist, sehr viel Verantwortung und auch einfach ungeregelte Arbeitszeiten. Also man hat immer was zu tun.
Und das ist noch nicht alles. Als Landwirt ist man auch damit konfrontiert, dass man längst nicht immer so kann, wie man gern möchte oder gar müsste, wenn man mit neuen gesetzlichen Vorgaben konfrontiert ist, etwa was das kommende Verbot der Anbindehaltung beim Milchvieh betrifft.
Das habe ich auch tatsächlicherweise überhaupt nichts dagegen, weil auch es bestimmt nicht mein Traum war, als ich hergekommen bin, eine Anbindehaltung zu übernehmen. Es ist natürlich, wenn du auf einen Hof kommst, der leider einen riesen Investitionsstau hat und zusätzlich noch hoch verschuldet ist, ist es natürlich nicht so, dass du sofort... Also erstens kannst du dir gar nicht leisten, sofort einen neuen Stall zu bauen. Und zweitens ist es ja auch so, dass man aus einem ganz anderen Leben kommt und gar nicht weiß, will ich das jetzt überhaupt machen? Oder wie lange möchte ich das machen? Jetzt ist es natürlich so, wir hätten tatsächlicherweise gerne diesen Umbau schon in Angriff genommen. Wir waren dann so weit, dass wir gesagt haben, gut, dann bauen wir um. Muss aber ein Gutachter kommen, der muss natürlich dir da mit einem Plan und sowas helfen. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Wir hatten eine Rieseninflation, wir hatten eine Explosion an Zinsen für Darlehen, für Baudarlehen und nicht nur das, wir haben auch eine Explosion an Preisen für Baumaterialien. Beton, Rohre, Zeug, was auch immer. Also diese Sachen sind im Moment wahnsinnig teuer. Was bedeutet, dass diese Frist, die jetzt gesetzt wurde für die Anbindehaltung, von 5 auf 10 Jahren wieder verlängert wurde, uns schon zuspielt, dass man sagt, man wartet das jetzt mal 2-3 Jahre ab, wie sich das wieder entwickelt, ob sich das wieder in irgendeine Richtung normalisiert.
Für Charlie Brehm sieht die Sache anders aus. Er hat sich ganz von der Viehhaltung verabschiedet, weil er den Hof seiner Eltern auf ökologische Landwirtschaft umgestellt hat und darum noch viel weitreichendere Auflagen hätte erfüllen müssen.
Sie sehen ja, wir sind mitten im Dorf hier und die Biorichtlinien haben sich dann geändert. Es war dann Vorschrift für die Kühe und für die Schweine, einen nicht überdachten Auslauf zu haben. Macht ja eigentlich auch Sinn. Also die Kuh gehört auf die Weide und die war bei mir nicht auf der Weide, die war bei mir im Stall. Es war ein großer offener Stall, der war mit Stroh eingestreut und die Tiere sind da frei drin rumgelaufen. Aber das war dann eigentlich der Dolchstoß für die Kühe, weil wir hinten dran keine Wiese haben. Und es ist nicht so einfach, draußen irgendwo irgendwas einzäunen und die Kühe auf die Weide stellen. Du musst das dann da im Winter gewährleisten, du brauchst da Wasser, du brauchst eine Futterstelle. Und das war mir dann zu viel Aufwand. Die Schweine fehlen mir nicht so, aber die Kühe fehlen mir schon. Also so rein arbeitswirtschaftlich nicht, weil sie doch viel Arbeit gemacht haben, aber so emotional. Eine Kuh ist was Tolles, ja. Aber das geht einfach nicht. Wir sind jetzt ein reiner Ackerbaubetrieb.
Die Umstellung auf Bioanbau brachte es mit sich, dass auch bei der Vermarktung neue Wege beschritten werden mussten. Der Vater hat seine Getreideernte noch bei der BayWa abgeliefert. Charlie wiederum hätte zwar seine Ernte über den Anbauverband Naturland vermarkten können, aber auch in diesem Punkt hat es den Quereinsteiger gereizt, seinen eigenen Weg zu finden.
Also das Getreide ging auch überall hin. Ich habe da irgendwann mal einen Lieferschein gesehen, ich weiß nicht, wo das dann hinging. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die da oben keinen Roggen haben. Warum muss jetzt mein Bio-Roggen so weit gefahren werden? Und habe dann, um andere Vermarktungswege zu finden, bei uns ist im Nachbar der Mühle, und den habe ich dann mal gefragt, diesen Müller, ob er nicht weiß, vielleicht gibt es einen regionalen Bio-Bäcker, oder an regionalen Bäcker, der regionales Biogetreide nimmt. Der hat sofort abgewunken, der Müller, und hat gesagt, puh, die Bäcker sind schwierig und die wollen halt gleichbleibende Qualität. Aber es gibt in Dachsbach so einen Freak, hat er gesagt, der Arndt Erbel, und der war da erst wieder zurück, weil er in der Welt unterwegs war und hat jetzt die Bäckerei von seinem Vater übernommen. Der ist da vielleicht ein wenig offen, und dann bin ich damals nach Dachsbach zu dem Arndt Erbel gefahren. Ich kannte ihn nicht. Und wir haben uns sofort gut verstanden und haben dann eben so einen kleinen Versuch gestartet. Mit 3 Tonnen Weizen war das, glaube ich, das die erste Lieferung. Und das ist jetzt 15 Jahre her, glaube ich. Und hat sich dann zu einer immer größeren Menge entwickelt. Also jetzt kriegt er mein ganzes Getreide. Und wir haben uns jetzt da mit dem Getreide wirklich auf den Arndt Erbel eingespielt. Ganz spezielle Sorten mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Das macht richtig Spaß.
Wenn man jetzt den Charlie als Quereinsteiger bezeichnet, dann hat er halt natürlich ja Interessen für, ich sage mal in Anführungszeichen, exotisches Getreide. Also ob das ein Gelbweizen ist, ein Einkorner, schwarzer Emmer oder Rotweizen oder was weiß ich halt. Ne? Dann experimentiert er mit der Ravoir, und ich bin halt dann der es vererbt. Ne? Und klar muss die da drauf einstellen, ne? Und dann machen wir halt ein Brot, und wenn das Getreide gar ist, weil es bloß eine überschaubare Menge ist, dann ist das Getreide halt wieder weg. Ne? Also da haben wir jetzt kein Problem, so einem Kunden zu sagen, das war jetzt einfach ein schöner Test, und das gibt es dann vielleicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren wieder.
Zum Quereinsteiger gehören auch der Mut und der Ideenreichtum, eingefahrene Gleise zu verlassen und neue Wege zu gehen. Im Fall Charlie Brehm und Arndt Erbel ist eine beiderseitig befruchtende Zusammenarbeit und Freundschaft entstanden. Monika Schweier aus Steinlohe wiederum ist bestrebt, das großmütterliche Anwesen so vielfältig wie möglich zu nutzen.
Wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Haus, was damals ein altes Zollhaus war, was meine Großmutter schon als Pension betrieben hat. Und das haben wir jetzt umgewandelt mit 3 Ferienwohnungen und haben halt noch 2 Gästezimmer. Das Gebäude wurde eigentlich in der Zeit vom Kalten Krieg errichtet, und tatsächlicherweise das, was meine Großeltern dann umgewandelt haben in Gästezimmer und wir jetzt wieder zurückgewandelt haben in Ferienwohnungen, waren davor wirklich die Wohnungen von Zöllnern. Es war in dem Sinne jetzt kein Grenzübergang, aber wir sind hier in Sichtlinie zur grünen Grenze, zur Tschechei. Wenn jetzt Gäste 1-2 Wochen da sind, da ist es ganz oft, dass die sich irgendwann mit integrieren. Das macht ihnen auch Freude, sei es also vom Rasenmähen über Holzspalten, über Heuballenrollen, über Ausmisten. Also das hängt davon ab, wie gut man sich versteht und wie sehr die das auch bei uns akzeptieren.
Wir wollten gerne, dass die Kinder eben auch sehen, wo denn die Milch tatsächlich herkommt und es nicht nur aus der Packung dann kommt. Gerade die Kinder legen natürlich Hand an, für die ist das ein Riesenspaß. Wir haben auch so ein bisschen mitgeholfen, oder ich habe selber auch gemolken, weil ich das ausprobieren wollte. Aber ansonsten freuen wir uns halt, dass die Kinder das hauptsächlich machen können.
Ich würde es mir nicht zutrauen. Ich finde es auch faszinierend, wie die Monika das hier auf die Beine gestellt hat und auch, dass sie es zutraut und mit Herzblut wirklich dahinter ist. Aber mir wäre das Risiko, glaube ich, zu hoch einfach. Es steckt viel Arbeit dahinter. Die ist morgens um 5 im Stall, die ist abends 3 Stunden im Stall. Also es ist wirklich schrecklich viel Arbeit und ein riesiges Risiko, dass am Ende auch wirklich was da hängen bleibt und dass man den Hof erhalten kann. Also Hut ab für jeden, der sich traut.
Was Monika und Charlie auf die Beine gestellt haben, geht natürlich nicht ausschließlich durch Learning by Doing. Charlie hat eine Ausbildung an der Fachschule für ökologischen Landbau in Landshut absolviert. Monika hat am Bildungsprogramm Landwirt teilgenommen.
Ich habe dann das Bildungsprogramm Landwirt vom Landwirtschaftsamt wahrgenommen und da diesen Kurs gemacht. Aber in der Theorie sind halt viele Sachen nicht so, wie sie in der Praxis sich dann darstellen. Also da muss man sich schon auch reinleben. Und ich habe mir, das muss ich auch gestehen, am Anfang wesentlich einfacher vorgestellt. Man denkt immer so, ein Bauer ist halt sozusagen einer, der halt so vor sich hin arbeitet. Das stimmt auch, aber du musst schon sehr viel wissen. Also sowohl handwerklich als auch ein Gespür für die Tiere haben. Du musst auch natürlich physikalisch und chemische Prozesse auf dem Schirm haben, was die Düngung betrifft, was auch die Gesundheit der Tiere betrifft, diese ganze Pansenarbeit. Also man muss da schon auch was drüber wissen.
Das Bildungsprogramm Landwirt wurde in den 1990er Jahren vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten eingerichtet und wendet sich in erster Linie an Menschen, die beabsichtigen, in ihrem Hauptberuf zu bleiben und den Hof der Familie im Nebenerwerb weiterzuführen. Die Teilnehmerzahlen steigen von Jahr zu Jahr. Zuletzt haben rund 3000 Personen die Ausbildung durchlaufen, von denen 447 die Prüfung abgelegt haben. Ein großer Teil von ihnen stammt aus den oberpfälzischen und fränkischen Grenzregionen, wo noch eine Vielzahl kleinerer Höfe existiert, die im Nebenerwerb bewirtschaftet werden können. Das viel beklagte Höfesterben indes lässt sich weder durch Idealismus noch Ausbildungsmaßnahmen aufhalten. Und wirft man einen Blick auf die Einzelschicksale, die damit verbunden sind, so zeigt sich, dass es nicht nur ein schwieriger Prozess ist, in die Lebensform Landwirt hineinzuwachsen, sondern auch, sich von ihr wieder zu lösen.
Für mich war das schon ein Prozess, der war nie gerade einfach war. Du stellst dein ganzes Leben in Frage, weil du hast ja dein ganzes Leben eigentlich am Bauernhof ausgerichtet. Ja, aber im Endeffekt, was hilft's denn? Ich habe jetzt dann die Flächen verpachtet. Ich muss sagen, von meinem Pächter, da habe ich noch mit, ein bisschen mit Häufen, mit Schwadern von anderen Bauern, da mit Kartoffelkram. Das brauche ich für meine Persönlichkeit, dass ich das noch tue, weil das die Arbeit ist, die ich gern da habe.
Maria Kleber, die ihren Hof aufgeben musste, lebt im oberpfälzischen Dietersdorf. Ein Ort, der den landwirtschaftlichen Strukturwandel der letzten Jahrzehnte drastisch widerspiegelt. Gab es in der Nachkriegszeit noch 70 Bauernhöfe, so sind es heute ganze 2, die freilich in ungleich größeren Dimensionen wirtschaften als die 70 Kleinbauern von damals.
Weil ich ins Lernen angefangen habe 1978, da hat es geheißen, 20 Kühe ist ein Vollerwerbsbetrieb. 10 Jahre später hat es geheißen, du musst mindestens 40 Kühe haben, dass du überleben kannst. Wieder 10 Jahre später hat es geheißen, wenn du einen Stall bauen willst, du musst mindestens für 80 Kühe bauen. Und heim, wenn Ställe gebaut werden, also 200 Kühe ist Normalität. Aber man muss halt auch bedenken, ein Kuhplatz kostet zwischen 15.000 und 18.000 Euro, dann kann sich jeder ausrechnen, was dann ein Stall kostet, ohne die zugehörigen Maschinen und wenn man sie dann verschuldet. Ob man das dann noch will oder nicht, ob man die andere Generation dann in diese Schuldenfalle eintreiben will, das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber mit 80 Kühen hast du heute als Vollerwerbsbetrieb, wenn du dich nur auf die Milch spezialisierst, ganz selten eine Chance.
Man könnte sagen, die Landwirtschaft entwickelt sich nach dem Muster der Eisenbahn. Diejenigen Bauernhöfe, die überleben wollen, müssen sich gewissermaßen zu schnurgeraden Hochgeschwindigkeits-ICE-Trassen ausbauen und die sogenannte Nebenbahnromantik hat nur noch musealen Wert. Wer sich in diesen Verdrängungswettbewerb begibt, kann sich nur behaupten, indem er sich mit Ideenreichtum, Engagement und Enthusiasmus seine Nische schafft, wie Monika mit ihrem angeschlossenen Beherbergungsbetrieb und Charlie mit der engen Zusammenarbeit mit Bäcker Arndt Erbel, die ihm auch Experimente mit alten Getreidesorten erlaubt. Und so sehr sie ihren Beruf lieben, von den Schwierigkeiten, die er mit sich bringt, können sie alle ein Lied singen. Die Quereinsteiger ebenso wie die altgediente Bäuerin.
Was den Beruf schwer macht, ist dieser ganze Bürokratismus, der alles reglementiert, was du alles aufschreiben musst. Wenn du manche mäßige Sachen 4- und 5-mal dokumentieren musst, das war eigentlich der größte Grampfis und mäßig war ja Grobfis. Und das macht im Beruf unheimlich schwierig. Und das frustriert auch die Leute.
Die Passion als Landwirt habe ich nach wie vor und der Junior will ja jetzt weitermachen. Aber ich sehe schon viele Probleme, jetzt nicht bloß bei den Bios, sondern auch bei den konventionellen. Diese Rahmenbedingungen passen einfach nicht mehr zusammen. Es reden viel zu viel mit bei den Landwirten, was die zu tun haben.
Es redet jeder gescheiter her. Und ich finde, jeder, der in diesem Bereich etwas zu sagen hätte oder meint, er hat was zu sagen, der soll einmal ein Häuschen auf dem Bauernhof leben, von dem Geld, was er erwirtschaftet, leben und sich dann von den anderen nur immer das anhören, was er alles falsch macht.
Es gibt sehr viele Vorgaben und Bürokratiesachen, die tatsächlicherweise sehr viel Zeit kosten. Also man fragt sich auch nach dem Sinn.
Diejenigen, die Arbeit machen, werden immer weniger. Und diejenigen, die sagen, wie du deine Arbeit zu machen hast, die werden immer mehr. Und das ist irgendwie eine ungute Entwicklung.
Und ich muss sagen, ich zeige vor jedem den Hut, der bei einem anderen Beruf gelernt hat und dann sagt, er macht es wieder. Die haben meinen allerhöchsten Respekt.
Trotz aller Widrigkeiten hängen die Bauern an ihrem Beruf, der ihnen mehr bedeutet als einfach nur Broterwerb. Und was die beiden Quereinsteiger Charlie und Monika betrifft, sie haben bislang ihre Entscheidung nicht bereut.
Aber jetzt speziell für unseren Hof bin ich eigentlich positiv gestimmt, weil ich nach wie vor denke, in der Größenordnung, wo wir jetzt sind, ist das eine gute Existenzgrundlage für den Nachfolger, jetzt für meinen Sohn.
Ich bin im Moment froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Es ist, wie gesagt, jetzt nicht, dass die Welt übrig bleibt. Vor allem das, was übrig bleibt, wird eigentlich ständig und immer reinvestiert. Aber ich sage immer, wenn man einen Beruf ausüben kann, der einem wahnsinnig viel Freude bereitet, mir auch den Luxus bietet, auch wenn der Kleine mit in Arbeiten einbezogen werden muss, aber wahnsinnig viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen, ich im Endeffekt davon meine Rechnungen so gut es geht bezahlen kann, dann ist es doch gar nicht so verkehrt.